Hallo zur 107. Ausgabe des Payment Banking Fintech Podcast. Wir haben jetzt den dritten Versuch, einen Podcast aufzuzeichnen. Jetzt in einer ganz neuen Runde. Wir haben jetzt den Kilian und den André hier. Da unser eigentlicher Gast mit technischen Problemen gestern nicht aufgezeichnet werden konnte und dann ein Fallback-Podcast gestern aus zeitlichen Gründen nicht aufgezeichnet werden konnte und quasi kurz vor der Aufzeichnung wir doch wieder abbrechen mussten, ist jetzt der dritte Versuch, dass wir wenigstens euch diese Woche auch wieder eine Podcast-Folge zur Verfügung stellen.
Der wird jetzt durchgezogen, egal was ist.
Genau. Es ist jetzt 7 Uhr morgens. Ihr seht, unter welchen harten Bedingungen wir hier Podcast aufzeichnen. 8 Uhr morgens, sorry.
Wollte ich gerade sagen. Also der Jochen ist in einer anderen Zeitzone.
Guten Morgen. Genau.
8 Uhr morgens. Ja, nicht wie er sich
Kaffee
fühlt.
Und wir danken natürlich auch für die hartnäckige Sponsoring unseren Sponsorpartnern, dass sie uns auch morgens um 8 Uhr beiseite stehen und unseren Kaffee hier finanzieren, den wir gerade trinken. Nämlich die PayOne.
Ich trinke keinen, meine Kaffeemaschine.
Genau. Und der André hat so eine Kaffeemaschine, die dauert irgendwie 10 Minuten, bis sie aufwärmt. Also insofern Spaß beiseite. Wir danken PayOne für das Sponsoring. Die findet ihr unter payone.de. Und wir danken Bluecode für das Sponsoring, die findet ihr unter bluecode.com. Ja, Jungs, was wollen wir denn eigentlich heute reden? Wir hatten eigentlich ein ganz anderes Thema, nämlich Fintech von einer Bank, das Thema zurückblickt auf ein Jahr Digitalisierung und Fintech-Kooperation. Das werden wir garantiert nochmal nachholen. Aber da wir das jetzt nicht machen, haben wir gedacht, jetzt gucken wir einfach mal die letzte Woche an, weil da waren doch extrem viele relevante Events mit entsprechenden auch News und da wollten wir das mal Revue passieren lassen, oder?
Ja, gerne. Wo warten ihr so letzte Woche?
Auf jeden Fall nicht zu Hause. Ich hatte mich die Woche in Berlin rumgetrieben, wo ja so mit das meiste los war, was man schon allein an den Hotelpreisen gemerkt hat.
Wahnsinn. Ich habe am Donnerstagabend, weil dann auch noch das Unwetter war, habe ich dann irgendwann noch einen Hotelgast dazu genommen, also einen Freund, der auch schon ein paar Mal hier im Podcast war, der nicht mehr nach Hause kam, der mich dann anrief und meinte so, habest du noch ein Bett für mich? Und dann hatte ich einen Bettpartner von Donnerstag auf Freitag in der Nacht, weil der irgendwie für 850 Euro sonst irgendwo ein Hotel hätte buchen müssen.
Ja, bitte? Echt?
Ach, ja, meine
Wahnsinn. Ja. Das Unwetter hat nicht geholfen dabei. Das hat auch noch mein Flug am Freitag früh gekostet und entgegen aller Gerüchte hat mir Air Berlin gerettet, weil Lufthansa die Maschine nicht nach oben bekommen hat. Also es geht auch mal andersrum. Sonst fällt ja immer Air Berlin aus.
Wer kratzt gerade seinen Joghurtbecher aus? Wer von euch beiden?
Das war ich.
Guten Appetit, Kilian.
Irgendwann muss man ja auch frühstücken.
Und Jochen, wo warst du?
Ja, ich war da, wo Kilian nicht war, nämlich bei ihm zu Hause. Ich habe geklingelt und also hat keiner aufgemacht.
Ich hoffe, da war jemand anders zu Hause.
Nee, ich habe gar nicht versucht zu klingeln. Ich war in München, da war der Corporate Day der Bayerischen Landesbank. Da durfte ich präsentieren gegenüber den großen Firmenkunden der Bayerischen Landesbank. Und am Tag davor, beziehungsweise die zwei Tage davor, war ich in Stuttgart und habe präsentiert zum Thema Trends im Zahlungsverkehr. Da haben wir ja die Präsentation auch im Payment Banking Blog bei den Sparkassen, genauer gesagt beim DSV bzw. der Sparkassen Payment GmbH.
Okay. Ja, ich war am Dienstag beim Bitkom, auch eine ganze Menge wieder Fintechs und Banken getroffen. Da gab es die Bitkom Neuwahl des Präsidiums, der Achim Berg ist jetzt neuer Präsident und sowas. Es war ein Sommerfest danach und dann am Mittwoch gab es dann den Anfang des Schufa 90. Geburtstags. Natürlich irgendwie auch eine ganze Menge Banken, die dort auch waren. Und die Schufa hat sich selber ein bisschen natürlich gefeiert, zu Recht. Und dann gemeinsam halt auch mit ihren Kunden gefeiert und auch echt interessante Vorträge am Donnerstag dann gehabt. Und ja, Kilian hat es schon gesagt, ne, Donnerstag, Freitag war dann in Berlin Noah mit unglaublich vielen Side-Events. Ne? Ich glaube, wir haben uns Kilian Mittwochabend schon gesehen, ne, ja, bei den Kollegen von Wirecard. Und Miriam hatte, glaube ich, auf Twitter geschrieben, es fühlte sich an wie eine kleine Money 2020. Und es war in der Tat so, ne, da waren irgendwie fast alle, die man irgendwie kennt. Ne?
Naja, also der Mittwochabend war echt viel los und die Parallelität dieser Side-Events ist fast schon so ein bisschen zu viel. Ich glaube, so diese Idee, die jetzt viele Firmen, glaube ich, über die letzten Jahre entwickelt haben, zu sagen, man sponsert sowas gar nicht, sondern man macht halt ein schönes Side-Event, weil das Sponsoring inzwischen ja auch schon relativ teuer geworden ist, hat dazu geführt, dass man 4 Essenseinladungen parallel hat und dann sich dann halt überlegen kann, Hopping oder eins von 4. Ja? Das macht es nicht mehr so einfach. Wird nächste Woche auch nicht anders sein.
Ja, das ist wohl wahr. Also das merken wir jetzt auch schon für die Money 2020. Gibt es irgendwie auch Einladungen ohne Ende. Und wir selber haben ja auch Montagabend eine kleine Veranstaltung und da tummelt es sich gerade auch schon. Oder tummelt ist falsch, aber es knubbelt sich, so sagt man, glaube ich. Ne? Knubbelt sich zu dem Thema. Was haben wir denn dazu zu sagen, Jochen? Wie war es denn bei dir bei den bayerischen Großbanken und beim DSV?
Bevor wir darüber sprechen, nochmal eine weitere Konferenz, die parallel in Berlin auch stattfand, die ihr vielleicht gar nicht mitbekommen habt, die K5-Konferenz.
Ah, stimmt.
Auch eine relativ kleine, Anführungsstrichen, also auch schon eine Riesenkonferenz im E-Commerce, die auch stattfand. Also Berlin war irgendwie letzte Woche Full House.
Ja, ja. Die waren im Estrell, ne? Das ist ja einer der schlimmsten
Hotels. Keine Ahnung,
so genau. Aber ja, ja, einer der schlimmsten Berlin-West-Hotels, glaube ich, die es so gibt, ja, finde ich. Ja.
Total.
Ja, das ja, stimmt. Ja. Also ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das schlau ist, dieses so parallel zu legen, weil die natürlich schon massive Überschneidungen haben. Kannst natürlich immer sagen, dann kommen die Leute eben zu beiden Events. Ich habe aber kaum jemanden gesehen, der sowohl Noah als auch K5 gemacht hat. Ich habe genügend gesehen, die beide die Abendsevents gemeinsam gemacht haben, aber tagsüber kaum.
Ja, ja. Ja. Aber da warst du auch nicht, Jochen.
Nee, da war ich auch nicht. Ich war in Stuttgart und in München. Ja, wie war's?
Das ist Hannover des Südens.
Du meinst Stuttgart.
Ja, genau. Da gibt es wahrscheinlich eine Direktverbindung im Zug. Hier, Hannover, Stuttgart.
In die Bedeutungslosigkeit, von einer Bedeutungslosigkeit in die andere.
Genau.
Das hast du gesagt.
Wie bitte? Was sagst du?
Das hast du gesagt. Bitte die Wut der Stuttgarter und Hannoveraner bitte gleich an den Bajorat weiterleiten. Nee, also erstmal, es war extrem heiß. Das war wahrscheinlich bei euch nicht großartig anders. Also es war teilweise unzumutbar heiß. Und also beim S-Payment Forum waren schätzungsweise 200, 300, 400 Leute, so Pi mal Daumen, also relativ großer Saal in dieser Stuttgarter Sparkassenakademie, mit primär natürlich Bankvertretern von den Sparkassen, aber auch letztendlich die komplette Dienstleisterschaft war vorhanden, von Acquirern, PSPs, Kartenproduzenten. Also fühlte sich so ein bisschen wie so ein klassisches Payment-Klassentreffen an.
Money 2020 in alt, meinst du eher so?
Genau, Money 2020 in alt und etwas in kleiner natürlich. Und,
ja, ja.
Und regional, also regional, national. Und wenn die Money 2020 natürlich international ist.
Ja.
Es war durchaus interessant. Waren auch etliche Händler da. Bin auf Rewe gestoßen, auf Lidl gestoßen. Vielleicht hört Lidl sogar zu. Schöne Grüße. Also insofern, ich fand es sehr interessant, auch nochmal ein bisschen mehr zu lernen über die Strategie der Sparkassenfinanzgruppe im Zahlungsverkehr und war allerdings nur den ersten Tag da. Den zweiten Tag bin ich dann nach München gefahren und für mich persönlich war es dann ein bisschen sehr viel Mercedes-Benz, weil abends war eine Veranstaltung im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart mit Führung und einem Schnickschnack und am nächsten Tag hatte ich in der Mercedes-Benz-Niederlassung in München eine Abendveranstaltung mit letztendlich, oder die sich ein bisschen dargestellt hat, wie so ein kleines Mercedes-Benz-Museum. Also etwas viel Mercedes diese Woche für mich. Wie war die
Bayerische Landesbank-Veranstaltung? Sollen die jetzt? Ich meine, das hast du jetzt so viel Werbung gemacht.
Ja, wir können mal mit Mercedes Pay reden. Die übrigens auch präsentiert hatten in Stuttgart, natürlich. Also es war etwas viel.
Was gab es denn für Trends oder was gab es denn für Strategie zum Thema Payment und Sparkasse?
Ja, also letztendlich. Du hast ein NDA unterschreiben müssen vor deinem,
Beitrag. Nö. Also letztendlich die mehr oder weniger bekannten Dinge. Es geht sehr stark auf NFC kontaktlos, Girocard kontaktlos. Auch Integration über HCE, also sprich die Karte auf oder in die App und auf das Handy, wie es die Deutsche Bank auch schon macht, allerdings dann vermutlich nicht auf dem iPhone, sondern nur auf den Android-Telefonen. Das ist im Plan. Natürlich PayDirect, PayDirect, PayDirect. Das wunderte keinen.
Was? Was ist das?
So ein Zahlverfahren. Okay. dann natürlich die übliche Suche nach Mehrwerten, also wie können wir den Zahlungsverkehr in ganz Konto koppeln, die Kunden besser binden, also diese üblichen Thematiken.
Mhm. Man könnte mal ein Zahlverfahren schaffen, ein neues.
Stimmt.
Mit Mehrwerten versehen, so Peer-to-Peer oder so.
Aber klingt schon irgendwie wie die Strategie, dasselbe war wahrscheinlich letztes Jahr auch schon und vorletztes Jahr auch, oder gab es jetzt irgendein Thema, wo du sagst hier so, das ist jetzt wirklich neu gewesen, oder?
Nein. Also das Einzige, was letztes Jahr nicht war, also ich war letztes Jahr nicht da, aber was ich mir vorstellen kann, was letztes Jahr nicht angesprochen wurde, war das Thema kontaktlos im Mobiltelefon, wobei auch das ist jetzt vom Modell her nichts wirklich Neues. Also eine HCE-Emulation gibt es schon seit Jahren auf dem Mobile World Kongress technisch und bei der einen oder anderen Bank auch im Pilotstadium. Also von daher, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das hat mich jetzt sehr überrascht. Mhm. Das Einzige, was mich überrascht hat, weil da wurde noch nicht großartig drüber gesprochen, auch jetzt im Kontext Mercedes Pay, war das Thema In-Car-Payment. Da wurde so ein bisschen was angeteasert.
Das ist der Hammer, weißt du was? Ich habe mal gemeinsam, sorry, immer kurz unterbreche. Wir haben, als wir so bei Figo so den Pivot gemacht haben, 2013, 2014, da durften wir auch mal auf einer Mercedes Financial Service Veranstaltung, glaube ich, durften wir auch präsentieren. Und da haben wir das damals vorgestellt, In-Car-Payment. Und da haben wir sozusagen so das ganze, sozusagen das große Display gehabt, haben so die typischen Use Cases so wieder gehabt. Also du fährst irgendwo her, Mautstraße, deine Kreditkarte ist hinterlegt und so weiter. Also insofern, 3 Jahre her, ne? Also jetzt fangen die wirklich mal langsam an, darüber nachzudenken, dass es dann irgendwie auch sinnvoll ist, sofort sowas connected im Auto zu haben. Aber sorry.
Ich meine, du hast im Auto extrem lange Vorlaufzyklen, gerade in dieser Mediasystemen.
Ja, aber das ist ja das Schlimme, dass die einfach alle immer ihre eigenen Systeme bauen. Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich mittlerweile so froh bin, dass ich dann so ein Apple CarPlay habe und du einfach damit gar keine Zyklen mehr hast, sondern einfach das Update vom iPhone der Zyklus ist.
Ja. Ich glaube aber auch, ich meine, da gab es auch zum Thema News, glaube ich, die Woche irgendwo mal einen Artikel, weiß gar nicht mehr wo, zum Thema die Autos als neue Wallets. Ich glaube schon, dass da eine gewisse Chance besteht, da sowas plattformähnliches draus zu bauen, weil ich glaube, das ist eins der letzten großen Sachen, wo man sagt, die haben den Reach, die haben auch die Touchpoints genügend, da kannst, obwohl es spät ist, trotzdem noch was draus machen, oder seht ihr das anders?
Also ich finde ja diesen Use Case des Bezahlens beim Parken immer noch ein Use Case, der einen großen Schmerz für den Kunden bringt. Ich brauche da in der Regel Bargeld, ich brauche so eine furchtbare Geldkarte oder ich habe dann irgendwie, wenn ich kein Kleingeld habe, plötzlich einen Jackpot am Automat. Mhm. Und es gibt ja da Lösungen, auch App-basiert, wo ich da irgendwie in der App bezahle, gar minutenbasiert bezahle, aber da muss ich halt irgendwie eine App installieren, ich muss da Kunde werden von so einem System, ich muss dann Aufkleber vorne Easy auf die Widgetscheibe machen. Es geht auch nicht notwendigerweise in die Stadt und. Also das ist noch ein sehr fragmentierter Bereich, obwohl es ein großer Schmerzpunkt für die Kunden ist. Da kann ich mir vorstellen, das wird relativ einfach oder kann man relativ einfach lösen, wenn man da irgendwie die größten 3, 4 Automobilhersteller zusammenwirft. Ja, genau das Gleiche mit Parken im Parkhaus.
Ja, und wenn es Maut auch noch hinkriegst, ist ja auch was, wo keiner Lust drauf hat. Sagst, da will ich einfach durchfahren.
Genau.
Das ist schon, und das ist einfach zwingend mit dem Auto gekoppelt. Das kriegst du ja da nicht raus. Das heißt, allein die Sachen sind schon mal eine erste Basis dafür. Ne?
Genau. Aber ist das der einzige Use Case, der euch einfällt, wenn man über das Thema, wir können mal einen eigenen Podcast dazu machen, zum Thema Auto als Wallet. Aber ist das der einzige Use Case?
Nee, aber ich glaube, das ist die Basis. Weil es ist nah am Auto dran als Use Case. Mhm. Mir fällt schon noch Use Case Content ein, im Sinne von, man kann das ganze Thema Navigation ganz anders machen. Zusätzliche Daten, zusätzliche Karten, Ausland und so weiter. Also da kann man, glaube ich, schon ein Premium-Feature draus machen. Sagen hier, man ist jetzt irgendwo und braucht jetzt halt Content und kauft es halt kleinteilig zu. Glaube ich auch.
Ich denke halt eher so ein bisschen anders. Ich denke darüber nach, weißt du, dass du halt, jetzt lass mal bei Mercedes bleiben, wir haben jetzt genug Werbung für die gemacht. Du hast irgendwie so ein Mercedes My Car oder wie das Ding da heißt, oder My Mercedes oder sowas. Und da hast du halt irgendwie einen Account. Und da ist halt irgendwie auch eine Zahlvariante hinterlegt und das Ding ist einfach so zentral, dass du, egal was du mit und bei Mercedes machst, sofort bezahlst. Das Auto selber ist natürlich irgendwie dann auch ein Wallet, aber egal, ob ich dann irgendwie in MyTaxi, was halt zu Mercedes gehört, teilweise oder sogar ganz, egal, ob ich in Car2Go benutze, egal, ob ich gerade zum Beispiel mein Auto in die Inspektion gebracht habe und dann automatisch sofort ein MyTaxi kommt. Also alle ganze Kram zentral über diesen Account abgerechnet wird. Also ich denke, natürlich das Auto selber ist dann irgendwie das Wallet, aber eigentlich geht es noch ein bisschen darüber hinaus, nämlich in Mobilität.
Ja, das ist der Schritt 2. Schritt 2 ist Mobilität. Ne? Und da hast du ja genauso die Sachen, die auch ein Sixt plant, die einfach sagt, am Schluss will ich ein Wallet haben für von A nach B kommen. Am Schluss ist er noch nicht mal am Mittelauto gekoppelt. Das kannst du ja mit Bahn, Fahrrad, was auch immer weiterspinnen. Ne? Und ich glaube, das ist dann die Story danach. Ich glaube aber, der Nukleus sind so einfache Cases, wie sie Jochen gerade gesagt hat. Aber damit kriegst du die Leute erstmal.
Ich hab immer Angst bei dem einfachen Case, also ich bin bei dir, dass man den natürlich braucht, dass man plötzlich dann zu so einem Geldkartenphänomen wird. Ihr erinnert euch, glaube ich, alle noch daran, dass die Geldkarte über Jahre beim Bäcker irgendwie immer angeboten werden sollte. Und ich glaube, nie habe ich die Geldkarte bei einem Bäcker gesehen.
Klar, da darfst du nicht stecken bleiben bei diesem einfachen Case. Ne? Und ja. Thema Versicherung kannst du ja auch noch über so ein Wallet spielen. Dann, wenn du wirklich mal gebrauchst, nur dann, wenn du ein Fahrzeug brauchst, zahlst du Versicherung, auch das kannst du drüber abbrechen. Diese ganzen Geschichten, Cases, glaube ich, da haben wir das kleinste Problem, Cases zu finden.
Tanken natürlich.
Ja, auch das ist nötig.
Also oder wenn ich ein Elektroauto habe, natürlich, wie betanke ich dann diese Ladesäule? Wie bezahle ich diese Ladesäule?
Ja, Airso geht ja auch in die Richtung, ja, hattest du ja auch noch nicht mal gesagt, fängt ja auch jetzt an, in Richtung Wallet zu gehen. Klar, von so einem Tanken- und Service-Use-Case kommend, aber die werden sich genauso überschneiden, ne, irgendwann. Ne. Irgendwas ist das ja nicht mehr getrennt. Ja. Dann ist die Frage, ist das Airso-Wallet im Mercedes drin oder umgekehrt? Was den Kunden auch nicht mehr interessiert. Dem Kunden ist es wahrscheinlich auch egal, ob es jetzt das Mercedes-Wallet oder das Esso-Wallet ist, sondern für den ist der Use-Case wichtig.
Ja.
Aber ich glaube, in der Tat Thema für einen ganzen Podcast oder auch irgendein Panel auf einem unserer Events, ja, wo du mal Mercedes, VW und vielleicht auch jemand ganz anders, MyTaxi oder sowas mal einladen kannst und das Ding mal diskutieren.
Können wir echt machen. Mach doch ein Panel, Kilian. Mach doch ein Panel auf der nächsten PAX.
Ja, hat man schon auf der Liste, genau das Ding. Ich glaube, da hast du eine interessante Diskussion. Payment und Mobilitätsanbieter.
Absolut. Ja. Ist gut. Und Jochen, was war sonst noch so?
Ja, und dann Bayerische Landesbank ist halt, also hat ihre wichtigsten Firmenkunden eingeladen. DAX-Konzerne, relativ große internationale Konzerne und große Mittelständler.
Kilian, sag mal, hast du auch gerade ein Bild vor Augen, wo Jochen so war? Ich sehe das.
Ich hab Anzug getragen und Krawatte.
Ja, das war mir klar, Jochen.
Ja, aber das macht's auf keinen Fall besser. Ja?
Nee, war aber, also war trotzdem super interessant. Natürlich haben die unsere Plattform geboten, als Trackspay da zu präsentieren, was auch sehr, sehr wohlwollend angenommen wurde von den Unternehmen. Also von daher. Für die Company war's super. Der Event ist auch extrem etabliert. Ich kannte den mal oder hatte von dem schon ein paar Mal gehört.
Ich kannte den mal vergessen.
Ja, also ich hatte von dem schon mal in der Vergangenheit ein paar Mal gehört.
Ist gestorben.
Ja, zwischenzeitlich aus dem Auge verloren. Aber jetzt, wo ich dabei war, also es ist schon sehr, sehr hochkarätig
gewesen. Der Jochen ist heute Morgen schöne Sachen raus irgendwie. Ich glaube, ein paar Take-off daraus machen.
Du meinst jetzt immer um 8 in der Früh Podcast Samstag.
Ja, ist gut. Weißt du, das liegt einfach daran, dass ich gestern Abend noch diesen netten Artikel fertig geschrieben habe, der mir unter den Fingern gebrannt hat, den du ja schon Test gelesen hast, André. Ja.
Und dir einen geschickt habe, den ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren schon mal geschrieben
habe. Genau, den ich gleich eingebaut habe.
Gleiche Tonalität, glaube ich, hat. Ne?
Deswegen war es gestern etwas später, weil ich wollte diesen blöden Artikel fertig schreiben, sonst schreibe ich ihn nachts fertig und kann dann nicht ordentlich schlafen. Deswegen habe ich nicht so viel Schlaf gehabt.
Okay. Ja. Und Kilian, bei dir so?
Also ja, meine war die Berlin-Woche, auch da wenig Schlaf, was aber eher an den Abendevents hing über das Ding im House of Weekend, da Wirecard und so, haben wir ja schon mal gesprochen, das fand ich gut. Ich fand interessant, das Thema Stripe hat die Woche was announced, auch zum Thema News, dass sie jetzt in Deutschland starten, fand ich fast ein bisschen witzig, ja. Also so eine vierjährige Pilotphase muss man auch erstmal hinkriegen, ja. Das ist... Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ja, aber gefühlt haben die vor 4 Jahren in der Beta-Phase gestartet und jetzt announced, wir sind jetzt in Deutschland. Da war ja auch eine Einladung zu Stripe selber an dem Abend, wo was announced werden sollte. Und ich habe mir gedacht, bin mal gespannt, was da jetzt Spannendes kommt.
Habe ich auch gedacht.
Dann kam, wir sind in Deutschland. Und ich so, okay, Jungs. und nun? Das plus Luxemburg, Österreich, Schweiz, ja. Aber das war dann... Weiß ich, wie ihr das seht. Ich fand es ein bisschen, man hat nichts anderes zu erzählen, oder ist es zu hart ausgedrückt?
Sie haben ja auf der NOAA dann auch nochmal präsentiert und haben ihr Atlas nochmal präsentiert, was ich aber irgendwie auch kannte. Also Neues habe ich irgendwie auch nicht gesehen. Ich finde die ja immer noch gut. Ich habe den Felix kennen wir ja irgendwie, glaube ich, auch alle. Wir haben ja immer wieder mal auch mit ihm gesprochen und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie eigentlich nicht wirklich da sind. Allerdings waren sie dann, nachdem sie, glaube ich, so genau vor 3,5 Jahren, glaube ich, erinnere ich mich daran, gab es mal während des Chaos Computer Club Events hier in Hamburg, gab es halt auch so eine kleine Runde mit den Gründern. Mhm. Und da wurden halt auch deutsche Händler und ein paar Leute eingeladen. Und da war für mich eigentlich auch, spätestens da war für mich klar, okay, wir sind in Deutschland, wir sind auch da. Dass sie jetzt das nochmal mit einem Deutschland-Launch so offiziell versehen, fand ich irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Wobei vielleicht passiert ja wirklich was. Ja? Und News habe ich aber in der Tat irgendwie auch nicht so richtig daraus wahrgenommen bei der Expansion.
Glaubst du, das ist ein regulatorisches Thema gewesen, dass sie so lange in der Beta waren? Oder war es wirklich ein, wir brauchen halt ein bisschen?
Ich glaube, es ist eine Frage des Fokuses bei denen gewesen. Also ich weiß es nicht. Ich stecke auch wirklich gar nicht drin, habe mit Felix auch gar nicht darüber gesprochen. Mhm. Ich glaube, dass es einfach so war, dass die diesen Markt bisher für sich einfach nicht so wichtig gesehen haben.
Ja. Würde ich annehmen. Ja. Sind jetzt aber auch mit dem Angebot relativ, also man ist ja das offizielle Angebot 1,4% des Arjo für jeden. Also ich glaube, das ist das auch für den Kleinsthändler. Das finde ich ist schon auch gegen das Bestehende. Also wir reden jetzt ja nicht von den großen Retailern, ja, aber so, ich glaube, dass der Durchschnittspreis, den der normale Händler zahlt, immer noch über dem ist, ja, in Deutschland für Kreditkartenacquiring. Das heißt, auch Preis ist da, auch preisaggressiv gehen sie da rein.
Ja, und was wir nicht vergessen dürfen, die haben ja dieses radikale, einfache Onboarding. Wir haben ja vor etlichen Wochen oder gar Monaten schon mal nach Payment-Integration gefragt hier im Payment-Banking-Blog. Keiner konnte das machen, was PayPal machte, nämlich innerhalb von 5 Minuten ohne irgendwie ein großes KYC eine Payment-Integration freizuschalten, mit Ausnahme Stripe. Mhm. Und das mag eine Kleinigkeit sein, aber für einen Händler, der auf der einen Seite irgendwie 7 Verträge unterzeichnen muss und da irgendwie 5 Wochen warten muss, bis da irgendwie Papier zurückkommt und dann einen extra Schrank kaufen muss, um die Verträge in den Schrank zu stellen, versus ein Online-Klick und eine Sekunde später kann ich Transaktionen akzeptieren, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und da fragt man, vor der frage ich mich, wenn die einen das können, warum können die anderen das nicht?
Vor allem, es ist ein Thema seit 3 oder 4 Jahren. Das ist nicht neu. Ja, ne? Das ist jetzt nicht, was gestern gekommen ist, sondern seit 3, 4 Jahren ist das Problem da. Ich habe es ja selber mit Paymill im eigenen Leibe erfahren. Ja? Und es ist im, sagen wir mal, rein deutschen oder europäischen Kontext anscheinend nicht lösbar. Ja? PayPal mal außen vor, bisschen anderes Setup, aber nicht komplett anders. Das meinte ich so ein bisschen mit regulatorisch. Ja. Haben sie sich erst jetzt getraut, ja, zu sagen, wir öffnen das für jeden und sind nicht mehr Beta, weil mit Beta kannst du dich ja wenigstens noch so ein bisschen sagen, das ist nur Versuch und da bist nicht so total in der Schusslinie.
Ja. Lustig ist, also ich gucke gerade mal auf die Webseite, sie haben natürlich auch andere Bezahlmethoden außer der Kreditkarte. Ne? Sie haben die Bankkontakt.
Ja, genau,
die Alternatives jetzt. Ja. Und da siehst du, glaube ich, auch gerade wieder einen riesengroßen Unterschied zwischen Ideal und den deutschen bankbasierten Online-Banking-Verfahren. Ideal 45 Cent, sofort 1,4 plus 25 Cent, Giropay 1,4 plus 25 Cent. Ja, und
das ist aber teuer.
Ja, und dann guckst du auf Ideal und du weißt, warum Ideal in Holland erfolgreich ist.
Sicherlich ein relevanter Faktor, ja. Das ist schon,
Wahnsinn. Ja. Fällt mir gerade ins Auge, weil ich mal gerade kurz über die Webseite ging.
Aber der Mann hat sich Taschen voll. Es gibt ja die berühmte Aussage vom Georg Schad, Geschäftsführer von Sofort, der sagte, kein Händler zahlt mehr als 0,9%. Und auch bei der Giropay-Website ist, glaube ich, das Einstiegspricing nicht nachverhandelt, irgendwie auch 0,8, 0,9. Also von daher 1,4, sportlich. Mhm. Liegt aus meiner Sicht an diesem Defizit, wahrscheinlich eher ein Defizit der Zahlungsanbieter im Vergleich zu iDeal. Wahrscheinlich schreibt iDeal systematisch vor, das ist maximale Pricing, was du nehmen darfst und eben nicht mehr. Und die anderen sagen, nimm Pricing, was du willst. Und dann hat man da teilweise auch so etwas überzogene Vorstellung des einen oder anderen PSPs.
Mhm. Kann gut sein. Ja. Kann gut sein. Und sonst ging der in Berlin, aber so außer Stripe?
Außer Stripe, also ich glaube, auf der inhaltlichen Ebene habe ich jetzt nicht sonderlich viel Neues gesehen in Berlin. Wobei man jetzt auch sagen muss, waren jetzt beides nicht die sowohl K5 als auch Noah nicht die klassischen Fintech-Events. Das war fürs Networking war es sehr, sehr gut alles. Da kommt man viel machen. Inhaltlich erwarte ich mir eher was von nächster Woche. Auch wenn man da wahrscheinlich zu 80% dieselben Leute treffen wird, die ich letzte Woche schon getroffen habe. Aber so, wie gesagt, inhaltlich habe ich auf den Themen nicht so viel gesehen. Weiß nicht, ob es dir bei Schufa und Bitkom irgendwie anders ging. Das war so die Lücke gewesen, aber ja.
Also ich finde, auf der Noah waren durchaus weiterhin irgendwie Fintech-Themen unterwegs. Also wenn ich so geguckt habe, ich war gesagt, ich bin selber gar nicht da, sondern Heiko hat für uns präsentiert. Also wir haben präsentiert, Bitwala war da, Creditech war da. Und dann
Rexpay war da.
Rexpay war da. Also ja. Es war schon
eine Menge. Da waren sie schon, genau.
Da waren sie schon eine Menge da. Und dann, das Thema hatten wir ja auch schon im Podcast, weiß ich gar nicht so richtig, aber doch haben wir auch schon hier gehabt. Und auch im Artikel hat Mike ja über Yes mal berichtet. Und weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, gestern Mittag hat dann Allianz, Deutsche Bank und Core Transform DIP vorgestellt, also das neue Identifikationsverfahren, was da gemeinsam von der deutschen Industrie, wie Arnulf so schön schrieb, von der Deutschland AG geschaffen wurde. Also da war
auf der Noah haben sie es präsentiert,
oder? Auf der Noah, mit einem ganz spannenden Bild. Also spannendes Bild ist lustig. Also da war einfach wirklich mal ein Bild, was man so auf der Noah wahrscheinlich selten sieht, nämlich die Systemarchitektur wurde mal dargestellt. Kann ich euch mal teilen, habe ich auf Facebook, glaube ich, hat Arnulf das geteilt. Mhm. Das ist lustig, also es war genau das, was man normalerweise halt eigentlich nicht auf der Noah sieht, wo du ja nur schöne bunte Bilder siehst, sondern da wurde wirklich mal eine Systemarchitektur vorgestellt. Und spannend, also wo, 5 Euro. Mhm.
Ich möchte jetzt nicht bashen.
Nee, doch, mach mal.
Aber warum muss eine Systemarchitektur vorgestellt werden? Den Vergleich mit PayDirect, der liegt jetzt so extrem nah. Was die am Anfang gemacht haben, war auch Systemarchitektur zu zeigen und darauf zu Recht stolz zu sein, was sie gebaut haben.
Weil, ja, Systemarchitektur
ist super.
Sorry.
Aber löst es ein Problem? Tatsächlich ein Kundenproblem? Nee. Und gerade in so einem Konzern oder im Konsortium?
Es war kontextlos von mir, ne, weil ich nur ein Bild gesehen habe. Also ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Kontext es stand, ob das sozusagen nur das Systemarchitekturbild als Hintergrundbild war und die eine Geschichte erzählt haben. Das weiß ich nicht. Sondern es war wirklich irgendwie kontextlos. Aber ich fand es einfach nur lustig, weil du sonst, wie gesagt, auf der Noah immer nur den Hockeystick siehst und irgendwas siehst und bunte Bilder und das Bild fiel schon für mich auf, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Also das fand ich schon dann interessant, aber das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass Axel Springer die Noah natürlich Hauptsponsor ist, die Deutsche Bank das Thema halt auch mit unterstützt und es war natürlich eine schöne Bühne, um das Thema mal vorzustellen. Und ich glaube ja, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es durchaus einen Sinn macht, über das Thema Identitäten in guten Kombinationen, ich will das Wort Konsortium bewusst nicht benutzen, in guten Kombinationen nachzudenken und etwas gemeinsam zu tun.
Mhm. Nee, also, habt ihr schon mal eine Systemarchitektur von Facebook Connect und Google Connect gesehen?
Nein. Kennst du sie?
Nein, geht mich auch nicht.
Genau. Aber gut, gebe ich dir recht, aber im Sinne von was, das war, glaube ich, ein neues Thema. Also ich glaube, auf den Abends-Event war das noch kein Gesprächsthema, hat natürlich auch damit zu tun, dass es irgendwie mit Freitagmittag am Ende der Noah eher war, ne, und nicht zwischendrin. Aber ich glaube, ja, Identität ist ein Thema, was kommt, ja. Das ohne Frage. Vielleicht eine Frage auch an euch, wo ich mir so ein bisschen schwer tue bei der Noah, ist die, sagen wir mal, auch thematisch zu greifen oder halt einfach mal rauszufinden, für wen ist das, was ist denn die genaue Zielgruppe? Ich finde das immer sehr, sehr schwammig, vor allem bei der Frage, wer geht denn dahin oder soll man denn dahin gehen? Wie geht's denn euch da?
Also ich habe gestern einen unglaublich schlauen, gemeinen, aber wahrscheinlich sehr wahren Kommentar gehört. Dort verkauft jemand Träume für die, die Geld brauchen und für die, die Geld ausgeben wollen.
Der ist gut. Der ist sehr gut.
Und verdient damit richtig gutes Geld.
Ja. Genau, und verdient damit auch Geld. Ja.
Jo. Also das war einfach nur etwas, was... Also nein, aber Kindern zurück. Also ich glaube, wenn du so im Fundraising bist als Unternehmen, dann gibt es wahrscheinlich wenige Orte, wo du so viele VCs direkt treffen kannst, zum Beispiel.
Ja, ja gut. Also ich meine, so VC-Runde, das verstehe ich noch, aber die ist, sagen wir mal, entkoppelt von irgendwelchen Themen, ne? Was halt gerade in ist oder was halt gerade.
Ich glaube, thematisch versuchen sie ja, also das habe ich jedenfalls so wahrgenommen in den letzten Jahren, versuchen sie nicht eine reine Startup-Konferenz zu sein, sondern ganz bewusst halt auch die klassische Unternehmen da hinzubekommen und da wirklich diesen Mashup hinzubekommen. Da waren sie, würde ich sagen, vor 2-3 Jahren schon mit die Ersten, die solche Leute hinbekommen haben. Wie hieß nochmal der ehemalige, der Fromme zum Beispiel, war zum Beispiel mal da. Ja, und dann war
ja, und da. Netsche war letztes Jahr da.
Also genau. das war schon, finde ich schon so, dass, da waren sie mit die Ersten, aber ja. Du hast recht, wie geht's weiter? Aber dafür müsste man wahrscheinlich mal Marco selber fragen, um von ihm die Antwort zu bekommen, wie es da weitergeht. Ja. Aber manchmal, klar, keine Frage, überleben sich natürlich solche Events dann irgendwann auch und du musst dich dann wieder neu erfinden. Ist ja auch eine Frage, wie geht eine Money 2020 weiter? Ne? Es kann ja nicht immer nur größer, besser, ja, weiter werden, außer dass sie jetzt nach Amsterdam ziehen im nächsten Jahr. Aber wie geht's da inhaltlich weiter? Ne?
Ja, vor allem ist irgendwann 2020 und die Frage, was ist dann? Ja, das sind jetzt noch 2-3 Jahre. Ne? Da,
wohl wahr.
Ja. Gut.
Also ich kann euch sonst noch sagen, von der Schufa, ganz interessant, weil die Schufa halt, wie gesagt, 90 Jahre alt ist und wie ich dann erfahren habe, in Deutschland nur 1% der Unternehmen überhaupt so alt werden, sondern die meisten, glaube ich, nach 15 Jahren irgendwie nicht mehr da sind. Das war irgendwie auch so eine Zahl, die ich da irgendwie rausbekommen habe. Ich glaube, die Jungs und die Herren und Damen und Herren so rum, machen sich schon gerade echt eine ganze Menge Gedanken, wie es bei denen weitergeht und was ihre Rolle in der Zukunft sind, haben im letzten Jahr ja auch sehr stark das Thema B2B angegangen, im Sinne von, dass sie jetzt auch nicht nur Konsumenteninformationen herausgeben, sondern auch Unternehmensinformationen. Und ich glaube, was wir alle bei denen gar nicht so richtig sehen oder viele von denen oder viele in der Öffentlichkeit gar nicht so richtig sehen, wie stark die sich mittlerweile halt auch in die neuen Welten, in E-Commerce und sowas halt rein vernetzt haben und wie schnell die Maschinen da mittlerweile geworden sind und was die für Leute mittlerweile da sitzen haben. Also es ist echt beeindruckt, muss ich sagen. Das ist irgendwie zwar natürlich jetzt ein alter, in Anführungszeichen, Laden, aber echt mit neuer Technologie und echt mit richtig guten Leuten. Also ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt bisher.
Ich frage mich, wo es da hingeht, was jetzt so die nächsten, jetzt nicht 90 Jahre, sondern 10, 20 Jahre von der Positionierung ist. Was es ist Internationalität ein Thema, ist auch das Thema, ganz andere Datenquellen und Sachen anzubinden. Denkt die Schufa da so weit?
Also ich glaube, Internationalisierung machen sie ja so ein bisschen. Ne? Also sie verkaufen ja teilweise so ein bisschen Rule Engines und sowas auch ins Ausland. Also das machen sie, aber natürlich jetzt nicht so aus meiner Perspektive, wie ich das weiß, noch nicht richtig strategisch, dass man wirklich verschiedene Länder richtig stark angeht. Andere Datenquellen auf jeden Fall. Also dass sie einfach nur darauf hoffen, dass sie halt Daten eingeliefert bekommen von ihren Gesellschaftern. Das ist, glaube ich, schon lange nicht mehr so. Ich glaube, B2B, was ich gerade schon sagte, ist einfach ein neues Feld, was sie gerade aufgemacht haben. Und ich glaube, also auch, weißt du, wenn du mittlerweile als Merchant oder wenn du mittlerweile als große Bank auch viele, viele Daten möglicherweise selber anbinden kannst, macht es, glaube ich, Sinn, dass du immer noch solche Intermediäre, wenn man die mal so nennen will, in solchen Systemen drin hast, die einfach dieses Thema fokussiert und am besten machen. Und so eine Vertrauensintermediärsrolle kann ich mir gut vorstellen, dass die durchaus auch in die nächsten 10, 15, danach hast du ja gefragt, Jahre eine große Rolle hast, weil in dieser immer schnelleren Welt und auch komplizierteren Welt sind, glaube ich, solche vertrauensbildenden Maßnahmen an vielen, vielen Stellen sinnvoll.
Ja, ich glaube, PSD2-Kontext würde denen ja auch helfen, weil, sagen wir mal, die Use Cases, vor allem im Sinne von Scoring-Mechanismen und solche Sachen, da kannst du natürlich viel machen. Und da brauchst du eine Nicht-Bank, wie es ja die Schufa ist, die halt trotzdem ähnliche Use Cases abbildet. Ich glaube, da würde ich schon viel Potenzial sehen, ohne mich jetzt genau mit beschäftigt zu haben.
Ja, ich glaube, die Herausforderung für die ist, glaube ich, ein Stück weit immer, dass sie natürlich geowned sind, fast von allen Banken. Und einfach immer so ein bisschen die Frage ist, was trauen sie sich zu machen? Das ist, glaube ich, eher die größere Frage.
Jo.
Jochen, bist du noch da oder bist du raus?
Ja, ich bin noch da.
Dann bist du, alles klar. Ja, also das war von mir, also ich habe in Berlin sonst auch nicht so viele andere Dinge sozusagen gesehen, nur so ein bisschen und auf dem Bitkom, wie gesagt, da finde ich es einfach mittlerweile echt schön zu sehen, dass dort wirklich auch mehr und mehr Banken dann auch mittlerweile Mitglied geworden sind und dass da wirklich so ein richtiger Mashup stattfindet. Ne? Also auf der einen Seite gibt es ja die BDB-Initiative, dass Fintechs bei denen Mitglied werden, aber halt, was im Bitkom da gerade passiert, dass du dann halt eine ING, eine DKB, eine KfW, eine Deutsche Bank einfach da an deinem Tisch stehen hast, das war echt gut. Also hat echt Spaß gemacht, auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen dort auch mal wieder zu sehen. Und ich glaube, es ist gut, auch für eine gemeinsame Meinungsbildung, auch im Sinne der, es klingt immer so böse, aber der Lobbyarbeit, dass man halt auch gemeinsame Verständnisse schafft im Vorfeld und dann gemeinsame Positionen beziehen kann.
Da gab es ja jetzt Präsidentenwechsel, oder?
Ja, genau. Also hatte ich schon mal kurz angedeutet. Der Thorsten Dirks ist ja jetzt zur Lufthansa gewechselt von Telefonica. Und er war 2 Jahre Präsident. Und jetzt ist es der Achim Berg geworden. Weiß nicht, wer den kennt. Der war Microsoft-Chef.
Ne? Avato doch danach, oder?
Ja, Avato war er, glaube ich, auch. Genau. Und jetzt ist er der Bitkom-Präsident. Und der Thorsten Dirks meinte so, er hätte mal irgendwann das Versprechen von Rulli da bekommen, dass er nur einen Tag die Woche was machen müsste. Das hätte sich nicht erfüllt, diese Aussage. Und er hat natürlich irgendwie auch eine heiße Zeit jetzt gerade gehabt, die letzten 2 Jahre, ne, wo der Bitkom einfach auch mehr und mehr präsent geworden ist und viele, viele Dinge einfach auch, einfach Interessen vertreten werden mussten. Er hat ein schönes Andenken bekommen für seine Arbeitszeit. Er war ja 2 Jahre, wie gesagt, Präsident. Erstmal die Ehrenmitgliedschaft mit der Hoffnung ausgesprochen, dass er dann auch die Lufthansa in den Bitkom bringt, ganz uneigennützig. Aber was ich eigentlich als schönes Symbol, was er dann geschenkt bekam, ein iPhone 1 original verpackt.
Das hat,
glaube ich, auch mittlerweile echt Raritätenwert und kannst du mir wahrscheinlich bei eBay gucken, was es kosten würde. Ich sagte dann so, okay, wenn man, glaube ich, dann 5 Jahre Präsident ist, kriegt man wahrscheinlich ein Apple 1, kein iPhone 1.
Da kommst du den Newton, ne? Wahrscheinlich.
Genau. Nee, aber ja. Also ich muss sagen, also super eloquenter Typ. Also ich habe ihn natürlich jetzt ein paar Mal erlebt und natürlich ein Stück weit auch politisch und so, aber echt auch pointiert. Und ich weiß nicht, wenn ihr mal erlebt habt, ich fand ihn echt gut und finde ihn immer noch gut jetzt als Präsident, muss man sagen, fand ich ihn gut.
1,4 kostet es auf eBay. Apple iPhone 1.
1,4?
Ja. Wow. Also ein original verpackt. Es gibt welche nicht original verpackt für irgendwie 150, aber eins original verpackt gibt es für 1,4 und eins für 1,1.
Ich glaube, das wäre teurer.
Ja, das.
Also hoffentlich hört er uns jetzt nicht zu und hat die Hoffnung, dass.
Und die Steuer, Geldwert davor.
Ja, das war, also wie gesagt, war echt gut und guter Typ. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also der Achim Berg ist ja einfach well connected. Du hast ja gerade schon Avato gesagt, ja, Microsoft schon gesagt. Ist bestimmt auch nicht schlecht für den Bitkom als solches. Ja. Jungs, was haben wir nächste Woche mal in 2020, ne?
Ja.
Freut ihr euch?
Ich schon. Ja. Also einerseits glaube ich auch, es wird anstrengend wie diese Woche. Wenn ich meinen Kalender anschaue, bin ich wieder kurz traurig, weil der ist komplett voll. Ich bin da ja auch viel im Isiko-Kontext dort, für die ich ja so ein bisschen was mache. Und da gibt es natürlich einen Termin nach dem anderen. Aber ich freue mich. Ja. Also ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Mal schauen, wie auch unsere WG sein wird. Ich bin da mit Jochen und Raphael im Airbnb, auch aus Hotelpreisgründen. Bin ich mal gespannt.
Ja, ich hab auch eine Männer-WG. Bin ich ja jetzt gewohnt seit Donnerstagabend, wo ich ja dann auch schon eine Männer-WG im Hotelzimmer hatte. Aber jetzt habe ich auch eine Männer-WG mit dem Kollegen, den ihr auch kennt, der auch schon bei meinem Podcast war. Ja, freue ich mich auch. Also auf jeden Fall. Da werden wir mit Sicherheit dann nochmal ein bisschen berichten. Und wer uns da treffen mag, ja, also du bist da, Kilian, Jochen, du bist da.
Ja, ich bin allerdings nur Dienstag, Mittwoch da.
Der Rotiro ist da, ne?
Genau. Der hat, glaube ich, bis jetzt am wenigsten Termine. Ich habe mit ihm gestern mal gequatscht. Der wollte mit mir die Agenda durchgehen. Da meinte ich, du Raphael, ich schaue mir die Agenda jetzt nicht so stark an, weil dafür habe ich nicht, die Zeit wird nicht da sein. Aber genau, der kommt auch von Montag bis Mittwoch.
Weißt du, dass ich letztes Jahr keinen einzigen Vortrag gehört habe?
Bei mir genauso. Das wird dieses Mal auch nicht so viel. Vielleicht schaffe ich die Keynote am Montagmorgen. Ja, das ist vielleicht noch auf der Liste und dann wird es schwierig.
Wann ist die denn? Um 10 oder wann?
Ich glaube um 10.
Ja, das schaffe ich nicht.
Ja. Ich habe sogar vorbildlich den ersten Flieger.
Ja. Dorsey auch gerne gesehen hätte.
Ja, das ist immer ein bisschen schade, weil ich glaube auch, dass viele nicht so früh anreisen, weil musst halt zumindest mal von München schon den 6.30 Uhr Flieger nehmen, um da rechtzeitig da zu sein. Und das macht dann doch nicht jeder. Ne?
Also ich nicht.
Ich komme ja, eben. Ja, oder Vorabend. Ja. Aber dann ist gleich wieder Sonntag und so.
Ja, dann bist du einfach da und so. Alles doof. Ja. Was haben wir denn noch? Also ich habe noch so ein paar News, wenn ihr wollt.
Du gerne. Also mehr habe ich jetzt gar nicht.
Du Jochen, du bist ja unser Moderator hier.
Ja, dann... André, wollen wir nicht mal die News machen?
Wisst ihr was, darf ich mir vorher einmal kurz einen Kaffee holen? Redet doch mal kurz weiter. Ich hole mal kurz einen Kaffee. Moment. Kann ich auf Mute gehen?
Jetzt bräuchten wir unsere Geräusche, um die Pausen zu füllen. Haben wir leider keine. Ne?
Ihr habt oder? Ihr habt die wieder abgeschafft. Da ist eins.
aber ich habe hier das News-Dokument schon mal offen und André hatte ja schon ein paar Sachen kommuniziert. Teilweise haben wir schon drüber gesprochen. Achim Berg ist der neue Bitkom-Präsident. Dann die erste Bank.
Kannst du es wieder ausmachen, Jochen? Ich höre nur Geräusche.
Oh.
Jetzt ist es wieder weg. Okay.
Sorry.
Genau. Achim Berg hatten wir schon, Stripe hatten wir schon.
Genau, Stripe hatten wir schon. In Digital Kompakt Podcast ist der Vorstand von der Otto Group, der Achim Berg, nicht Achim Berg, Rainer Hillebrand, sorry, der Rainer Hillebrand zu hören. Sehr interessantes Interview, habe ich die Tage auch im Zug gehört und fand es sehr interessant und augenöffnend. Teilweise so ein bisschen politisch, nach dem Motto, ja, wir wurde auf Japital angesprochen, ja, wir haben doch ein tolles Produkt gehabt und es hat uns der ganze Markt gesagt, wie toll dieses Produkt ist. Und ich so, aha. da wird so ein bisschen nachträglich das nochmal irgendwie schön geredet. Mhm. Aber insofern, unabhängig davon, zum Thema Digitalisierung, wie auch so ein Großkonzern sich digitalisieren kann, sehr, sehr empfehlenswert, diesen Podcast. Mhm.
Ich habe jetzt einen Schluck Kaffee. Was macht ihr denn hier? Jetzt bin ich wach.
Das können wir jetzt aber gar nicht brauchen.
Dann sprich doch mal über Giropay, mein lieber André. Da gab es die Pressemitteilung mit den 1000 Kommunen und du hast dann irgendwie getwittert, Scheingefecht.
Ja. Also aus meiner Perspektive einfach, ja super, herzlichen Glückwunsch, aber das hat ja keine große Relevanz. Ich meine, es ist natürlich toll, irgendwie in der Kommune 1000 Kommunen zu haben und die Zahl 1000 ist ja erstmal nur relativ. Ich würde gerne wissen, wie viele Transaktionen das sind. Als dann irgendwie die Zahl kam, 1000 in der Großregion Stuttgart im Monat, das wird wahrscheinlich dann die erfolgreichste sein.
Vermutlich, aber ich glaube, das ist natürlich auch immer noch mit verbunden mit den Use Cases und also zumindest ich hier in Bonn, wenn ich irgendwie so Kleinigkeiten machen will wie Führungszeugnis, muss da jedes Mal in dieses blöde Bürgeramt und die 15 Euro abstottern, warum kann ich das nicht online machen? Und das, ich glaube, das schön, dass jetzt Payment-Integration haben, aber die Use Cases, wofür ich die Payment-Integration nutze, die sind halt noch sehr beschaubar. Also da gibt es diesen klassischen Use Case, ich habe ein Parkticket und bezahle das Parkticket, ja, okay, gekauft, aber alle anderen Use Cases, da pennen die Städte
irgendwie. Jochen, geschenkt, also dass das möglicherweise, also dass es einfach einen Markt dafür gibt, ja, nur ich glaube, das kann man auch feiern. Ich wollte nur damit sagen, das ist eigentlich wahrscheinlich nicht ausreichend, um wirklich ein substanzielles Business zu bauen. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Gast an meiner Seite, der wollte einfach auch mal in den Podcast kommen. Du kannst mal guten Morgen, Lille. Das sind Jochen und Kilian.
Guten Morgen.
Morgen. Guten Morgen.
Sie wollte auch mal in den Podcast. Jetzt bist du im Podcast, Lille. Das ist ganz unaufgeregt.
Also, warst du nicht schon mal irgendwann im Podcast? Ich kann mich an irgendeinen erinnern.
Ich glaube nur Lotta war, glaube ich, mal irgendwann da mit drin und man hörte sie im Hintergrund, genau.
Bis sich der Bereich mal bewegt und diese Use Cases wirklich mal zum Fliegen kommen, das wird immer noch ein bisschen dauern, bin ich bei Jochen. Das ist, glaube ich, da immer noch die Innovation, dass ich das jetzt per Karte zahlen kann, wenn ich zu dieser Kasse gehe beim Bürgeramt, was ich auch nicht mehr will. Also auch der Schritt kannst du ja eigentlich sparen, aber so weit sind sie halt noch nicht. Ne?
Ja. Wo habt ihr angefangen, den News? Ich bin oben bei 16. Juni. Wo seid ihr? Also seid ihr gerade einfach so reingesprungen? Oder?
Wir sind einfach mal grob drüber gegangen.
Ich wollte ganz kurz, da gab es letzte Woche einen Newsletter vom Finletter zum Thema GetSafe. Habt ihr was dazu gehört?
Nee, ich nix.
Ja, dass es eine massive Downround gegeben haben soll. Aber das ist ja momentan etwas, was in diesem Insurance-Umfeld, außer bei Clark wohl, jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Ne? Es gibt da, falsch gesagt, nicht im Insurance-Umfeld, sondern in den Early Adopters. Ne? Also Knipp, GetSafe, Clark waren ja so die ersten drei. Mhm. Und außer Clark scheint es ja den beiden anderen gerade nicht so richtig gut zu gehen. Und es geht ja gerade eher so ein bisschen tiefer, ne? Seit Otto Nova kommt, also die jetzt wirklich richtige Versicherungen bauen. Man hat das Gefühl, dass da das Gleiche, was wir auch schon mal gesagt haben, Jochen, als wir über das Thema Insurance gesprochen haben, gleiche passiert wie im Banking auch oder im Finanzen auch. Am Anfang machst du erstmal nur Frontend und dann gehst du halt tiefer rein und das ist im Insurance-Umfeld gerade schneller. Hier entstehen gerade schneller Solarisse oder Wirecards oder Number 26, als wir das im Banking-Umfeld gesehen haben. Damals hat es so 4-5 Jahre gedauert, hier wahrscheinlich nur so 2-3 Jahre, dass man plötzlich schon eine Stufe tiefer geht. Ne?
Wie nehmt ihr das? Ja, ist aber auch mal aus meiner Sicht extrem logisch, weil die Versicherungsprodukte eben nicht so standardisierte und extrem vergleichbare Produkte sind wie die Bankprodukte. Ja,
da bin ich bei dir.
Und es ist halt auch deswegen schwieriger, eine beispielsweise Risikolebensversicherung von der Versicherung A mit der Risikolebensversicherung der Versicherung B zu vergleichen und dann zu sagen, ey, du bist bei der teure, kauf doch hier die günstige. Aber da sind halt, der Teufel steckt halt in diesen kleinen Details in den AGBs. Und da bin ich für genau den Use Case, wo ich mich jetzt gerade aber versichern wollte, bei dem günstigeren nicht mehr versichert. Und das in irgendeiner Weise in so Vergleichsportale reinzubekommen, ist nicht einfach.
Ja, und da gibt es übrigens nur einen, Jochen, der es kann. Einer kann das, und das ist ein Hidden Champion aus Hannover. Franke und Bromberg. Das ist der Hammer. Ach. Die haben seit 30 oder 35 Jahren oder 20 Jahren, haben die halt alle Versicherungstarife gesammelt. Und sie sind die einzigen, die Dinge halt irgendwie am Anfang manuell und nachher automatisiert erfasst haben. Und demnach, aus meiner Perspektive jedenfalls in Deutschland, sind sie die einzigen, die Dinger vergleichen können. Ah. Und nahezu überall da, wo du Vergleichsrechner von Versicherungen hast, sind die dahinter.
Genau. Also das ist so der klassische deutsche Mittelstand der Versicherungsbranche, so ein bisschen. Ne? Siehst du nicht und eigentlich sind sie technologisch da sehr, sehr gut.
Die waren auf dem letzten Hackathon der Allianz in München dabei. Also da waren die schon API-Partner in Anführungszeichen. Also echt interessantes Unternehmen. Der Gründer hat jetzt auch so in die ersten InsurTech-Unternehmen mit investiert. Habt ihr vielleicht schon mal auf Gründerszene in solchen Bildern schon mal jemanden gesehen? Ja, also da ist der Herr Franke manchmal dabei.
Okay.
Echt interessant.
Aber auch da, um das zu ergänzen, dieses in die Tiefe gehen, ich bin da schon gespannt, wie es halt bei so Companies wie Otto Nova da weitergeht, weil man da auch Richtung Kunde mal sehen muss, wie groß der Mehrwert denn da ist. Ja? Also was kriegt der Endkunde mit von so einer neuen digitalen Krankenversicherung? Ja? Also so, das, was ich bis jetzt gesehen habe, waren halt so Sachen so, ja, ich kann halt ein paar Prozesse digitalisieren. Ob das reicht für ein neues Versicherungsprodukt oder für einen Wechsel beim Thema wie Krankenversicherung, bin ich gespannt. Ja?
Absolut.
Ja. Gut.
Dann hat Adyen eine Banklizenz bekommen. Gratulation.
Mhm. Ja, die Woche der Banklizenzen. Klarna davor, danach Adyen, oder? Obwohl, glaube ich, mit anderem Hintergrund beide, würde ich jetzt mal suggerieren. Aber es scheint eine Vollbank zu sein. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Man sieht es noch nicht genau beim holländischen Regulator, aber ich habe mit ein paar Leuten gequatscht. Die gehen davon aus, dass es wirklich Vollbank ist, auch wenn das nicht im klassischen Vollbank-Modus genutzt wird. Ja, also die werden jetzt kein Retail machen. Ja, aber
ist doch genauso, wie es bei PayPal halt auch am Anfang war. Ne? Also dann Vollbank und einfach noch nicht sozusagen alles davon nutzen, sondern aber die Banklizenz halt haben, oder?
Ja, wie es bei Klarna jetzt auch ist. Ich meine, die hatten ja auch schon eine Art Lizenz, wo sie Einlagengeschäft machen konnten, aber eben keine Vollbanklizenz und natürlich Zahlungsverkehr.
Ich fand bei Klarna, bei Klarna fand ich halt die Meldung so merkwürdig, dass sie irgendwie über 800, wie viele Millionen Accounts gesprochen haben. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen irreführend, ne? Weil ich von meinem Gefühl her habe ich jedenfalls bisher noch keinen Klarna-Account.
Ja, aber das ist, ja, ich glaube, Klarna hat einen anderen Anspruch. Klarna geht ganz klar B2C, ja, ja. Und nutzt damit auch die Banklizenz für B2C. Und ich, ja, in Deutschland stimme ich dir zu, da hat Klarna keine nicht diese Endkundenrelevanz. In Skandinavien und anderen Ländern ist das dein Account. Ja? Also ist das, da ist der Schritt zum Thema, ich mache richtiges Banking daraus, gar nicht mehr so groß. Dagegen glaube ich nicht, dass Adyen jemals einen B2C-Approach machen wird in der nächsten Zeit. Ja? Mhm. Also da also glaube ich jetzt nicht dran, also was reine Vermutung. Trotzdem werden die genug Use Cases für die Banklizenz haben. Ja? Allein Händlerfinanzierung zum Beispiel. Ja? Großes Thema. Ja? Kreditlinien geben, ja, im B2B-Bereich. Ja? Es liegt da auf der Hand.
Ja, wohl wahr.
Dann ein Jahr Redpack mit Payment and Banking. Gratulation uns. Ja. Oder euch, dass ihr dann mit uns das macht.
Ja, also, wir haben durchgehalten.
Also mal ganz ernst, mal wieder typisch für uns, ne? Haben wir irgendwie nicht auf der Agenda gehabt. Dann hätte man es ja irgendwie auch, was heißt für uns, ne? Das ist irgendwie böse gesagt, aber keiner hat es wahrscheinlich so richtig gemerkt. Und ich habe
einen Tweet gesehen.
Ja, und ich habe es gesehen, weil Facebook mich erinnert hat.
Ah, okay.
Ja, und aber toll. Also ich meine, ich freue mich natürlich darüber, dass das irgendwie mittlerweile halt ja so eine tolle und große Runde geworden ist. Ne? Und das so, Jochen, du hattest, glaube ich, diese Woche ein Bild vom DZ-Bank-Blog gepostet, der so ein bisschen uns ein Gefühl dafür geben kann, dass es manchmal auch echt Relevanz hat, was wir da versuchen rauszugeben. Ne?
Ja. Ja, da waren die machen ja diese wöchentlichen News der Woche, dieses bezeichnen, was wir lesen. Und da waren de facto alle Artikel von uns, die wir gepublished haben, inklusive Podcast, drin. Und wir waren die absolute dominierende Newsquelle in dieser Wochenübersicht. Und das war beeindruckend.
Das meine ich. Also, es ist ja schön. Also, wir freuen uns darüber, dass die Sachen auch gelesen werden. Ne? Also, auch wenn da manchmal dann Artikel rauskommen, wo wir nicht alle immer zu fünft hinterstehen oder zu sechst, wenn man Miriam dazu nimmt. Aber das ist ja auch gut so, ne? Dass wir uns auch da weiterhin nicht versuchen zu verbiegen.
Ja. Nö. Das ist, glaube ich, auch genau der Ansatz. Auch das wird nie funktionieren. Ein Artikel, den wir alle sechs gut finden, ist wahrscheinlich ist kein Artikel.
Ja. Ach doch, so komm, aber, den einen oder anderen gab es ja schon mal. Gestern den zum Beispiel zur Money 2020, dass wir da sind, der war doch gut.
Ja, gut. auch da fällt uns noch was ein, warum der nicht gut sein könnte.
Ja, aber nur
wir genau nachdenken.
Aber nur dem Raphael.
Genau.
Dann, was für ein Quatsch, Tobias, was soll daran die Suppe versauen?
Ja, komm, das war die Diskussion über das Thema API und über das Thema Berlin Group und einheitliche Schnittstellen für das Thema PSD2. Ist ein eigener Podcast. Müssen wir mit Cornelia mal machen. Haben wir ja auch auf der Banking Exchange, das wissen die Hörer noch nicht, aber ein tolles Podium, wo wir halt auch über das Thema PSD2, Schnittstellen und sowas diskutieren werden im Oktober erst. Aber lass uns davor möglicherweise nochmal drüber nachdenken und nochmal darüber sprechen hier in der Runde, was momentan die ganzen Initiativen bedeuten. Kommt wahrscheinlich nächste Woche auch ein Artikel zu. Können wir dann nochmal drüber sprechen. Gab es einen Tweet von Tobias Baumgartel, ich verwechsel das immer. Weiß nicht genau. Also insofern, Kilian, du musst einen neuen raus, habe ich gerade gesehen.
Ja, genau.
Fünf Minuten.
Sonst nehme ich euch mit zum Frühstück, aber dann ist es ein bisschen distracted hier.
Ja, dann lass uns am besten schnell weitergehen. Der PayPal-CEO spielt so ein bisschen die Bedrohung von Apple Pay runter.
Ja, hat er recht, glaube ich. Also hat er recht, ja. Wenn Apple Pay weiterhin ein Silo bleibt und weiterhin sozusagen nur in der Apple-Welt funktioniert, ist ein Silo nicht groß genug.
War aber P2P-Kontext, oder? Also ich glaube, das Runterspiel war, hat Webno jetzt ein Problem oder nicht? Genau. Und da hat er, glaube ich, gesagt, nö. Also nicht durch Apple, eher durch dieses, weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Zelle, glaube ich. Das ist eher ein Thema, in USA zumindest. Ja.
Also im Webno-Kontext ja. Apple Pay, finde ich, ist aus meiner Sicht und in Kombination auch mit Android Pay eine der größten Bedrohungen für PayPal, weil sie eben das geschafft haben, an dem PayPal bislang immer geknabbert hat, nämlich ein Multikanal-Payment zu machen. Und Apple Pay ist eben nicht nur stationär, sondern auch aus meiner Sicht die beste Online-Payment-Experience, die es überhaupt gibt.
Ja, aber im Silo.
Und ein Silo, ja, aber dann habe ich ein Silo Apple Pay und ich habe ein Silo Android Pay und beide Silos bekommen die Kunden und PayPal guckt in die Röhre. Also ich würde an seiner Stelle
gar nicht so stark ein Silo ist, mal zu erkennen.
Auf Alarm, ja, genau, und natürlich ist kein Silo. Ich würde hier auf Alarmstellung sein und mich nicht zurücklehnen und sagen, die schaffen das nicht. Das ist der Anfang von einem dramatischen Ende.
Okay.
Oder kann der Anfang von einem dramatischen Ende sein.
Noch ein weiterer Podcast.
Genau.
Komm, vielleicht kommt er ja rein. Ne?
Ich habe die Dinger markiert. Ich führe uns im Schweinsgalopp durch, Jochen. Okay.
Ja, mach das mal.
Open Bank in Spanien, die erste Bank, die wirklich so richtig komplett fully digital geht. Link teilen wir mal. Dann ein Artikel zum Thema erste Developer-Konferenz. War, glaube ich, ein ganz interessanter Artikel. Habt ihr ja auch alle euren Beitrag zugeleistet, außer dem technischsten in unserer Runde, dem Rotero. Aber da gab es auch nochmal eine Nachlieferung, da kommen bestimmt noch ein paar Nachlieferungen von ein paar anderen Leuten zu dem Thema. Scalable Capital, wow.
Wow. Wow.
Congrats. Du meinst die 30 Millionen, ne?
Ich meine nicht die 30 Millionen, ich meine BlackRock.
Ach so, ja.
Also das ich meine 30 Millionen und BlackRock, wow.
Ja, also congrats an die Jungs da in München. Also man, die hatten ja damals schon in der Seed-Finanzierung eine fette Runde. Und jetzt BlackRock da reinzubekommen, ich habe so ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen in den letzten Tagen. Beeindruckend, also beeindruckend und echt super. Und wir haben Erik auch auf der Banking Exchange als Keynote-Speaker. Fand ich, war ein guter Anlass, ihn jetzt nochmal dazu zu fragen, und ist sowieso ein guter Sprecher, ein guter Typ. Freue ich mich drauf, dass der kommt, hat er sofort zugesagt. Also vielen Dank, Erik, wenn du es hörst. Echt wow, kann man nur sagen, ne? So. Dann gab es einen guten Artikel in der Süddeutschen am Montag, wo nach der Übernahme, Kilian, hilf mir, Amazon hat diesen Biomarkt da gekauft.
Whole Foods.
Ja. Gekauft. Und da gab es einen ganz guten Artikel, den man, wenn man ihn einfach liest, in der Süddeutschen, einfach auf die Banken übertragen kann und ob es irgendwann auch mal diesen Aha-Effekt gibt oder diesen One-Moment, wo man wirklich merkt, okay, jetzt geht es hier gerade um Daten und dergleichen mehr. Mhm. Echt interessant. Also und als du gerade Rewe sagtest, Jochen, dachte ich auch so, okay, wie blind die momentan unterwegs sind als Einzelhändler. Die wissen ja eigentlich gar nichts über uns. Und das sind, glaube ich, echt spannende Sachen.
Ja. Nur bei Rewe Lieferservice gar nicht so schlecht positioniert ist.
Ja, ist wohl wahr. Dann war der Artikel von Mike zum Thema satte Banken, die irgendwie nichts machen, ne?
Einer unserer kontroversen Artikel.
Genau, also ich sage auch, glaube ich, satt ist der falsche Begriff, sondern der Need ist nicht groß genug. Ne? Die haben einfach momentan einfach noch nicht genug Need, wirklich sich zu ändern. Dann Achim Berg haben wir darüber gesprochen. Erste Group will der Hub für CEE werden, müssen wir nicht drüber sprechen jetzt hier. Dann super Podcast.
Hab ich schon gerade eben gesagt, weiter.
Rainer Hillebrand.
Ja,
geiler Podcast. Dann ganz ein bisschen Yomo, dann Erscheingefecht, bla bla bla, Capgemini, bla bla bla. Ja, dann deine Keynote, Jochen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann ein guter Blogbeitrag von Chris Skinner. 12 Gründe, warum Banken nicht innovieren, geht in Richtung dessen, was Mike eigentlich auch geschrieben hat. Chris Skinner hat es, glaube ich, ein bisschen besser noch auf den Punkt gebracht oder anders auf den Punkt gebracht, sagen wir mal so.
Ich habe übrigens, apropos, mir fehlt die siebte Todessünde. Ich werde, sage ich jetzt auch öffentlich, hier bei dem Chris Skinner-Dings mich bedienen, eine von zwei Dingen rausnehmen und daraus die siebte Todessünde machen.
Dann gab es gestern auch...
Quelle für Sünden sein ist immer gut.
Dann gab es gestern, wie ich fand, einen guten Artikel, oder nein, einen schlechten Artikel auf Spiegel Online, aber wo man einfach mal drüber nachdenken muss, das in den richtigen Kontext zu bringen, das Thema liest die Bank meine Kontoauszüge, wo es am Beispiel der, ich glaube, HVB-Kunden halt Kontoauszüge gelesen wurden und dann von Bankberatern angesprochen worden sind. Und ich glaube, das ist eine spannende Diskussion, die man führen muss. Wem gehören die Daten, Datensouveränität, dass der Kunde halt in den Mittelpunkt gestellt wird und nicht, dass es darum geht, wer da was liest, sondern dass der Kunde entscheidet, wer was lesen darf.
Ja.
Naja, dann gab es einen Artikel von Anja von Outbank auf T3N, dass sie das Abo-Modell für ihre App als gescheitert ansieht. Jo, haben wir 2013 auch schon mal gemerkt. Ist halt echt schwer, ne? Also für Banking-Apps und sowas ein Abo-Modell Geld zu nehmen.
Ist immer die Frage, wo ist das Problem? Ist es das Abo-Modell oder ist es der Use-Case in Verbindung mit dem Abo-Modell? Weil das Abo-Modell an sich scheint ja schon zu funktionieren, vielleicht aber nicht in dem Kontext.
Deshalb sagte ich gerade, also Banking-App und Abo ist schwierig, Abo-Modell. Ansonsten, wenn ich mich selber angucke, wie viele Recurring Payments ich habe, wie viele Abos ich habe, absolut so. Ja. So viele, also das scheint irgendwie zu funktionieren. Ja. Jungs, haben wir eigentlich nächste Woche einen Podcast?
Also wir haben auf jeden Fall einen, aber ich weiß das Thema noch nicht. Mal gucken, wer eigentlich dran ist. Aber wir hatten ja den Ursprungspodcast von dieser Woche, der gar nicht der von Freitag, den müssen wir ja noch nachholen.
Ja, und der ist eventuell nächsten Freitag. Mal schauen.
Okay. Also ich hab nächste Woche, übernächste Woche haben wir einen Sonderpodcast nochmal zum Thema Techbikers. Freue ich mich drauf, weil da die Wirecard dabei ist, weil Miriam dabei ist und weil der Sven von der Comdirect dabei ist und diesen Sponsoren bei den Techbikers, hier bei diesem Fahrradfahren. Da treffen wir uns dann übernächste Woche. Also da weiß ich jedenfalls, dass da einer ist.
Ja, und World Remit haben wir, Raphael und ich.
Nächste Woche?
Okay. Ist noch nicht ganz final, aber wahrscheinlich nächste Woche. Ja, okay. Nächste Woche, spätestens übernächste.
Sonst
englischsprachig mal wieder zur Abwechslung, genau.
Sonst müssen wir einfach nächste Woche mal ein, zwei Mikros mitnehmen und machen einfach einen spontan auf der Money 2020.
Ja, okay. Sag mal, André, kurze Frage zu den Techbikers. Wie viele Kilometer fahrt ihr eigentlich pro Tag?
120, 130, so in der Kante. Kannst du locker mithalten. Müssen wir nächstes Jahr mitkommen.
Also nächstes Jahr bin ich da dabei.
Also wirklich, also kann ich jedem mal empfehlen, der Bock hat, in einer guten Runde drei Tage Fahrrad, vier Tage zusammen sein. Echt eine schöne Kombination. Und vor allen Dingen, deshalb nochmal der Aufruf, wir sammeln ja Geld. Ne? Das machen wir ja nicht irgendwie nur aus Spaß, sondern wir sammeln ja Geld für einen guten Zweck. Kilian, danke für deine Spende fürs World Bicycle Relief. Also das heißt, wir sammeln Geld, damit Fahrräder für Afrika gebaut und gespendet werden können. Das sind so Fahrräder, wo du halt auch so fette Feldwege mit entlangfahren kannst, sodass du halt dann die Wege, die sonst halt ganz oft zu Fuß gemacht werden, vernünftig am Fahrrad zurücklegen kannst. Echt ein schönes Projekt, techbikers.de, spendet, egal für wen, es lohnt sich.
Schöner Abschluss, oder?
Wir müssen auch unseren Sponsoren nochmal danken, Jochen.
Ja, natürlich. Ja. Wir bedanken uns natürlich bei PayOne und bei Bluecode. Die müssten wahrscheinlich nächste Woche auch alle in Kopenhagen sehen. Ne?
PayOne auf jeden Fall.
Ja. Ja, ja. Bluecode garantiert auch.
Ey,
ja.
Eine Stunde. Also,
puff! Zack. Fertig.
Ja, also dann auf ein gutes Money 2020 nächste Woche und genieß das Wochenende.
Ihr auch. Bis dann.
Ciao. Tschüss. Ciao.